Domradio Reisen.
Mit Heike Sikoni, hallo, da haben wir aber heute Glück. Mit dem Wetter, aber auch mit unseren Gesprächspartnern und Reportern, die uns vom Reisen in oder zum Glück erzählen. Und Glück, das kann ja ganz unterschiedlich sein. Das ist für den einen eine laue Sommernacht, für den anderen das Gefühl, eine Herausforderung gemeistert zu haben. Und wieder andere, die reisen gerne in Ländern, in denen die Bewohner selbst glücklich sind. 13 solcher Länder hat die Frau besucht, mit der ich gleich glücklicherweise zum Gespräch verabredet bin. Wie war denn eure Reise, werden Heimkehrer ja oft gefragt. Ach, wir hatten unheimlich Glück mit dem Wetter und mit der Pension, so könnte dann die Antwort lauten. Glück hat auch beim Reisen immer mit Zufall zu tun. Dem Zufall wollte die Autorin und Rednerin Maike van den Boom ihr Reiseglück aber auf keinen Fall überlassen. Sie hat sich gesagt, ich fahre jetzt einfach mal in die 13 Länder auf der Welt, in denen die Menschen am glücklichsten sind und guck mal, wie die das so hinkriegen.
Hallo, ich grüße Sie.
Warum denn ausgerechnet in 13 Länder? Fängt es da schon an? Ist das Ihre Glückszahl?
Ja, ich fand 13 einfach charmant, weil 13 ist in vielen Ländern ist das eine Unglückszahl. So gibt es zum Beispiel keine 13. Stockwerk in Amerika zum Beispiel und in Mexiko wiederum ist es eine Glückszahl. Also das fand ich einfach schön.
Und woher wussten Sie im Voraus, dass in diesen Ländern glückliche Menschen wohnen?
Ja, da gibt es ja verschiedene Untersuchungen und es gibt auch verschiedene Umfragen. Ich habe den World Database of Happiness genommen. Der ist in Rotterdam an der Universität und der hat eigentlich alle Ergebnisse der letzten 100 Jahre auf dem Gebiet der internationalen Glücksforschung in sich vereint. Und daraus ist ein Ranking entstanden, so eine Reihenfolge. Und die bin ich abgefahren.
Ja, und da gehören ja ganz unterschiedliche Länder zu. Einerseits Länder in Mittelamerika wie Costa Rica, Mexiko, Kolumbien und dann auch viele skandinavische Länder, Dänemark, Norwegen, Schweden. Wie sind denn die Menschen in so unterschiedlichen Regionen mit unterschiedlichen Mentalitäten? Was macht die glücklich? Sind das gleiche Gründe oder sind das Unterschiede?
Also es sind erstaunlicherweise immer dieselben Sachen, die mir die Menschen sagten. Und das fand ich auch wirklich spannend. In der Tat, diese Mentalitäten sind ganz unterschiedlich. Aber wenn es ums Glück geht, da sind sie sich auf einmal alle einig. Und das sind so verschiedene Grundprinzipien, die anscheinend universell in allen Ländern gelten. Wie zum Beispiel, dass du dein Leben persönlich frei einrichtest. Dass du das Beste draus machst, dass du dir ganz bewusst bist. Ich habe nur eine Chance hier zu sein und daraus mache ich das Beste. Aber auch an der anderen Seite so diese starke Verbundenheit mit anderen Menschen, dieses enorme Vertrauen in andere Menschen, diese Verbundenheit, einfach zusammen eine Gemeinschaft formen zu wollen, das wieder auf der anderen Seite. Und Sachen, die sein Leben sehr viel gelassener sehen, sich selber nicht so wichtig nehmen, vor allen Dingen sehr viel über sich selber lachen zu können, das ist auch ein ganz, ganz großer Glücksfaktor.
Das klingt relativ einfach, wenn man jetzt, ich sag mal, in gesicherten Verhältnissen lebt, aber Mexiko und Kolumbien zum Beispiel sind ja Länder mit riesigen Problemen. Wie kriegen die das trotzdem hin? Blenden die diese Rahmenbedingungen aus?
Ja, also es ist ja so, das hatte mir eine Journalistin gesagt, in Mexiko, klar passen wir auf und klar ist das ein gefährliches Land und du machst dir ja auch schon mal Sorgen, obwohl alles gut geht und dann, weißt du, wir klopfen einfach auf Holz und sagen, wird schon irgendwie gut gehen, weil wenn du dich davon beeinflussen lässt, dann ist das Leben wirklich grausam, dann würdest du dir gar nicht mehr trauen, aus dem Haus zu gehen zum Beispiel, ne? Und ich glaube, davon können wir ganz viel lernen, dass man sich einfach fokussiert auf das, was dann schön ist, was gut läuft und dass man ja es vielleicht ein Stück weit ausblendet, weil wenn man nichts an der Situation in dem Moment ändern kann, dann nützt das wenig, dann auch noch wie ein Stückchen Trübsal sich hinzuhocken und zu denken, ach, ist das Leben schlimm. Also da muss man dann aus den Rahmenbedingungen oder das, was einem das Leben bietet, dann doch noch das Beste machen. Und das können die sehr, sehr, sehr gut in diesen Ländern. Und ich denke, da können wir wirklich uns eine Scheibe abschneiden.
Und woran man ja wirklich gar nichts machen kann, ist ja das Wetter. Da ist es, wird jetzt dunkel und kalt und Herbst und Winter stehen vor der Tür. Und wie machen das denn die Leute in Norwegen, in Schweden, die Isländer, die ja mit viel niedrigeren Temperaturen viel weniger Licht auskommen müssen? Was können wir denen denn jetzt abgucken?
Ja, das ist in der Tat sehr interessant, wo wir immer so von Winterdepressionen und Winterblues reden. Also die Isländer kennen das ja überhaupt nicht und auch die Norweger wissen nicht, was Winterdepression ist. Was die Leute machen, ist genau das, was wirklich auch glücklich macht. Die gehen viel raus, sind viel draußen, auch im Winter. Und ich meine, keine Luxlampe kann gegen, also Lux ist ja diese Lichtstärke, ne? Diese künstlichen Lichtlampen kann gegen dieses natürliche Licht, was auch im Winter trotzdem ankommen. Also im Winter draußen sein ist immer noch mehr, als sich vor so eine Lampe zu setzen zum Beispiel, was ja oft den Leuten geraten wird, ne? Also rausgehen und halt diese Gemeinschaft mit anderen Menschen suchen, sich es gemütlich machen, sich treffen mit Freunden. Das sind die Sachen, die wirklich helfen gegen Winterblues. Also kein Vitamin D oder solche Sachen, sondern andere Menschen und Natur, draußen sein, sich bewegen, sich auch bei dem sogenannten schlechten Wetter raus aus der Bude, kalte Nase holen, Regenjacke an. Das macht dann letztendlich doch glücklich, wenn man dann wieder zurückkommt und dann Tee aufsetzt und sich mit Menschen verbindet, die einem wichtig sind.
Haben Sie denn in diesen 13 Ländern eine Art von Glück oder eine Herangehensweise gefunden, die Sie am meisten überrascht hat?
Ja, also es hat mich fasziniert. Überrascht weiß ich nicht, also man ist ja immer so im Flow, dann man nimmt alles auf und später erst denkt man, wow. Mich hat sehr überrascht, dass es tatsächlich Länder gibt wie in Lateinamerika, die eine ganz andere Definition von Reichtum und Armut haben, weil wir ja immer denken, ja, die sind ja so arm. Und die dann einfach sagen, also der Glücksforscher vor Ort in Costa Rica meinte zu mir so, also es ist einfach ein Problem der Experten, die haben Armut gleichgesetzt mit Abwesenheit von materiellen Dingen. Sagt er, aber Armut in unserem Land ist, wenn du keine Zeit hast für andere Menschen und keine Zeit hast für deine Hobbys, keine Zeit hast, dich zu unterhalten, wenn du immer nur von einem Termin zum nächsten hetzt, wie ihr zum Beispiel, also wir in Deutschland, das sehen die als Armut an. Und sie sagen ja, wir mögen ja ein armes Land sein, aber das hindert uns nicht daran, ein reiches Leben zu führen. Und das fand ich sehr beeindruckend. Ja.
Und jetzt sind Sie ja auch ausgezogen in diese 13 Länder, um das Glück zu finden. Sie waren also auch bereit dazu, egal ob wir jetzt hier bleiben oder das Glück auf einer Reise suchen. Ist das auch wirklich viel Einstellungssache? Ich will es finden.
Der Wille ist die Grundvoraussetzung. Also wer auch nicht, das sage ich immer so schön, wer nicht glücklich sein möchte, der braucht keine Glücksbücher lesen, ist logisch. Und dieser Wille zum Glücklichsein, dass die Menschen das zur Lebenspriorität Nummer eins machen, das habe ich echt in allen Ländern gefunden. Also da wird nicht Glück groß hinterfragt, das ist ja subjektiv und das kann man ja nicht messen, sondern ja klar, glücklich, ja, ist ja Nummer eins. Und danach richte ich mein Leben ein, ja. Und dann ist das in der Tat Einstellungssache, weil Glück gibt's jetzt auch nicht für umme, da muss man in der Tat auch schon mal was für tun, seine Prioritäten nämlich ändern. Wir mögen immer gerne so kleine Glückstipps und nehmen uns ein paar Illustrierte und denken, ah ja, ich muss mehr Sport machen, vielleicht mal eine Pause mit einer Tasse Kaffee und so, und dann drehen wir an den kleinen Schräubchen des Lebens und hoffen dann, das macht uns glücklich. Wo die Glücksländer sagen, nee, wenn du wirklich denkst, meine Lebenspriorität, ich möchte meine Freiheit nehmen, was sind meine Träume, was kann ich am besten, was sind meine Talente, und die kriege ich die ganze Zeit nicht in meinem eigenen Leben unter, dann solltest du wirklich die Lebensprioritäten mal hinterfragen und dir die Freiheit nehmen, wirklich das zu machen, was du gerne möchtest. Und das kann auch schon mal was kosten, nämlich, dass man weniger verdient, wenig Status und so weiter. Das sind die großen Räder des Lebens, an denen die Glücksländer drehen. Und wir möchten immer nur diese kleinen Glückstipps investieren. Das reicht dann aber nicht.
Ein Riesenthema. Aber wer mehr wissen will, der kann ja alles nachlesen in dem Buch Wo geht's denn hier zum Glück? Meine Reise durch die 13 glücklichsten Länder der Welt und was wir von ihnen lernen können. Maike van den Boom hat es geschrieben. Es ist bei Fischer Krüger erschienen und kostet 18,99 €. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns davon erzählt haben.
Ja, ich danke Ihnen auch. Schönen Tschüss. Tag wünsche ich Ihnen. Tschüss.
In Domradio Reisen, da sind wir ja unterwegs zum Glück, und das kann ganz unterschiedliche Gesichter haben. Und manchmal sind die Gesichter schwarz und mit Kohlenstaub verschmiert, wenn das Gesicht einem Schornsteinfeger gehört. Um einem Schornsteinfeger zu begegnen, der ja Glück bringen soll, muss man doch nicht verreisen. Wenn Sie jetzt vielleicht sagen, den haben wir doch um die Ecke, da haben Sie natürlich recht, den gibt's auch zu Hause, aber wo trifft man schon mal 800 Schornsteinfeger auf einmal? Dafür muss man schon nach Italien reisen, in das Gezzotal nahe dem Lago Maggiore. Da finden seit über 30 Jahren immer am 1. Septemberwochenende ein ganz spezielles Ereignis statt, das internationale Schornsteinfegertreffen. Regine Heim ist für uns hingefahren.
Buongiorno e benvenuti alla 31. edizione del raduno internazionale degli spazzacamini.
Santa Maria Maggiore, immer am ersten Sonntag im September. In den engen Gassen der Altstadt drängen sich die Schaulustigen, erwartungsvoll, denn gleich beginnt der Umzug. Die Atmosphäre ähnelt einem Karneval. Dabei laufen im Umzug nur Schornsteinfeger mit. Doch es sind 800 oder mehr. Die kommen aus ganz Europa, aus Amerika, sogar aus Japan nach Santa Maria Maggiore. Wie auch Steffen Fischer aus Herzberg, der schon zum 6. Mal.
Das Flair, das Gemeinsame, aus allen Ländern kommen sie her. Überall kommt man irgendwie ins Gespräch, also das ist das Faszinierende. Sonnabend früh am Denkmal in Malesko, da werden Fotos gemacht, quatscht man miteinander. Dann der Umzug auf jeden Fall, also der Umzug, die Leute rechts und links, der Umzug ist für mich das Wichtigste eigentlich.
Wo schon wird man so gefeiert und bejubelt? Hier lässt man sich mit Schornsteinfegern fotografieren, sogar vom Schornsteinfeger küssen. Und rußige Gesichter haben sowieso bald alle Besucher. Denn manch einer der schwarzen Männer hat die Hosentaschen voller Ruß und streicht mit Dreckhänden über saubere Gesichter. Einzig ein akkurater Karabiniere verbittet sich den Spaß. Schornsteinfeger bringen Glück. Warum eigentlich?
Ja, wenn der Schornstein nicht regelmäßig gefegt wird, dann würde ja so ein Rußbrand entstehen und dann würde das Haus abbrennen. Deswegen war der Schornsteinfeger der Glücksbringer.
Seit über 30 Jahren schon treffen sich hier die Schornsteinfeger. Denn aus diesem Tal gingen sie einst in die Welt. Die ersten schon um 1300, erzählt Anita Hofer, die das Treffen organisiert.
1548 hat der Chronist Johannes Stumpf aus Basel geschrieben, alle Schornsteinfeger kommen aus dem Vigezzo-Tal und gehen in die ganze Welt, um ihre Kinder und ihre Frauen zu ernähren, weil der Boden so karg ist, dass sie sonst nicht überleben können. Auch in den Landkarten, wenn Sie die Alpen schauen, da steht nicht Valle Vigezzo, sondern Chemifegertal. Das war direkt schon als zu 1600 bekannt als Kaminfegertal.
Der lange Zug zieht sich durch die Altstadt. Schornsteinfeger in ihrer meist schwarzen Arbeitskleidung mit schwarzem Zylinder oder schwarzer Mütze. Die Niederländer allerdings in weiß. Sie musizieren, einer macht Handstand auf seiner Leiter. Eine Gruppe Italiener in historischer Kluft hat auch Kinder dabei, 6- bis 12-jährige Jungs.
Und zwar waren die Familien so arm hier gewesen in diesem Tal, im Valle Vigezzo, dass die durch den Kinderreichtum gar nicht die Familie satt bekommen haben. Und da haben die Kinder dann quasi an Schornsteinfegermeister vermietet. Die haben dann die Kinder, sage ich mal, ein Jahr durchgebracht mit Essen und Trinken und so weiter. Die wurden dann in die großen Städte nach Mailand, auch nachher rüber nach Österreich, Schweiz und so weiter zum Schornsteinfegen mitgenommen.
Der Schornsteinfeger Steffen Bittner aus dem Elbe-Elster-Kreis.
Dass das Kinder waren, das hatte die Ursache, dass die Schornsteine früher groß waren und die mussten noch bestiegen werden zur Reinigung. Und deswegen hat man Wert darauf gelegt, kleine Jungs dafür anzuheuern.
Ach, die sind richtig durch.
Die sind durch einen besteigbaren Schornstein sind die dann durchgeklettert.
Sozusagen als lebende Besen. Mit einer Kratze in der Hand haben sie den Ruß von den Schornsteinwänden geschabt. Um 1920 endlich ist die Kirche eingeschritten. Und Kardinal Ratti, der dann später Papst wurde, hat gemahnt, dass die Jungs mindestens 14 Jahre alt sein müssen. Das Schornsteinfegermuseum in Santa Maria Maggiore erinnert an die Kinder. Und auch das Denkmal im Nachbarort Malesko.
Diese Schornsteinfegerkinder, die hatten wirklich ein schweres Los. Es ist dann auch überliefert, dass da ab und zu mal jemand umgekommen ist von den Kindern. Deswegen ist ja dieses Schornsteinfegerdenkmal in Malesko, was beim Schornsteinfegertreffen jedes Jahr als Wallfahrtsort angesteuert wird, dort ist eben nachweislich, dass dieser Junge beim Schornsteinfegen, wenn er oben angekommen ist, hat er die Hand rausgehalten und gerufen, dass der Patroni, sein Dienstherr, wusste, jawohl, der hat seine Arbeit gemacht. Und dabei hat er nicht gesehen, dass eine Stromleitung da oben lang geht und hat eben in die Stromleitung gegriffen und ist da ums Leben gekommen.
Einst hatte die Armut die Männer aus dem Tal getrieben und als Schornsteinfeger durch Europa. Doch heute sehen wir gepflegten Barock. Wie es dazu kam, das ist ja fast zum Glaubst du nicht. Einer der ausgewanderten Schornsteinfeger war mit seinem Kehrjungen in Paris am Königshof, 1612.
Und einmal, als sie fertig waren, stieg der Junge bei dem falschen Kamin wieder runter. Er ist auf der Hälfte vom Abstieg und hört unten von einem Komplott.
Der junge König Ludwig XIII., gerade 15 Jahre alt, soll ermordet werden. Seinen Vater Heinrich IV. Hatte man schon beseitigt. Durch den Kehrjungen wird das Komplott aufgedeckt. Und die Königsmutter Maria de' Medici dankt nicht nur ihm, sondern gleich allen Schornsteinfegern aus der Valle Vigezzo mit einem Erlass.
Dass alle Schornsteinfeger aus diesem Tal freien Handel in Frankreich treiben dürfen. Sie sind also Ofenbauer geworden, sie sind zum Beispiel Goldschmiede geworden sogar. Dann kommt die Revolution. Also sie müssen aussuchen, wieder ins Vigezzotal zurück oder in den Krieg für Frankreich. Die meisten kommen also zurück, haben aber sehr viel Geld. Sie kommen zurück, bauen ihre schönen Häuser. Jede Familie macht eine Kapelle. Die Kirchen sind wunderschön drin, alles bemalt. Deshalb haben wir heute unseren Auswanderern zu verdanken, dass Valle Vigezzo so schön ist.
Immer am 1. Septemberwochenende feiert das Tal seine Schornsteinfeger und die aus der Ferne. Ein herrliches Spektakel.
Also wenn Sie mal dabei sein möchten im Vigezzotal am Lago Maggiore beim Schornsteinfeger-Treffen mit 800 Schornsteinfegern, dann sollten Sie sich den nächsten September schon mal in den Kalender schreiben und bis dahin vielleicht nach dem Schornsteinfeger um die Ecke Ausschau halten. Wir reisen ja heute zum Glück, dem Glück hinterher. Und Glück kann ja manchmal heißen, sich ein Ziel zu setzen und es dann auch schaffen. 7 auf einen Streich zum Beispiel. Und von so einer Reise, die man schaffen kann, von einer Herausforderung, die einen aber auch selbst ganz schön schafft, erzählen wir gleich hier in Domradio Reisen. In unserer Domradio Reise Richtung Glück, da geht es jetzt um das Glück, das man erleben kann, wenn man sich selbst eine Herausforderung stellt. Zum Beispiel den Bodensee einmal quer durchschwimmen, das Matterhorn besteigen oder 7 auf einen Streich schaffen. So heißt eine Wanderstrecke im Siebengebirge. Und da liegt das Glück tatsächlich auf den 7 Gipfeln, die man an einem einzigen Tag erklimmt. Und so fängt so ein Glückstag unter Umständen ganz harmlos an. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen.
Ich ziehe mir gerade meine Schuhe aus, werde mir dicke Wandersocken anziehen, weil wir sage und schreibe 28 Kilometer vor uns haben. Und dann meine Wanderschuhe anziehen. Dann machen wir nochmal einen kurzen Check, ob wir alles dabei haben.
Rucksack, Regenjacke und Proviant für die Rast zwischendurch. Silke und ihre Wanderfreundin haben sich bestens vorbereitet.
Ich glaube, es sind insgesamt 8 Brote, das dürfte erstmal reichen. Ich hoffe, dass die uns zumindest bis auf den 2. Berg tragen. Aber wir sind noch ganz zuversichtlich.
Gut so, denn wer die Tour 7 auf einen Streich angeht, braucht jede Menge Elan und auch ein bisschen Kondition. Schließlich führt die Wanderroute mit vielen Aufs und Abs kreuz und quer durch Siebengebirge. Los geht's in Bad Honnef. Erstmal am Rhein entlang bis Rhöndorf. Dann der erste Aufstieg, rauf auf den Drachenfels. Faktisch gerade mal 321 Meter, gefühlt allerdings viel, viel höher.
Wir stehen mit nassem T-Shirt auf dem Drachenfels, blicken auf den Rhein und können es kaum glauben, wie hoch wir jetzt doch in den letzten 40 Minuten, wir waren schnell, gekommen sind. Wanderer auf dem Weg hierhin haben gesagt, wir würden belohnt durch einen herrlichen Ausblick. Das ist tatsächlich der Fall, wenn auch, glaube ich, unsere Bäckchen noch ganz rot sind und trotz der noch nicht mal 20 Grad, der Schweiß hier gut fließt. Erste Etappe geschafft. Hat sich gelohnt.
Natürlich wegen der tollen Aussicht, aber auch, weil hier oben eine Drachenmarionette im Glaskasten für 1 Euro zum Leben erwacht und die Geschichte von Siegfried und dem Drachen zum Besten gibt.
Oh, wer reißt mich da aus meinen schönsten Träumen? Oh, Besucher. Ja, dann werde ich mich wohl mal erst vorstellen. Ich bin der Drache vom Drachenfels und heiße euch hier oben auf meinem Berg herzlich willkommen. Und wenn ihr wollt, dann erzähle ich euch jetzt die Geschichte von Siegfried und wie er versucht hat, mich zu überlisten. Also, das war so. Vor vielen, vielen Jahren war die Gegend hier genauso schön wie heute. Doch eines Tages kam ein junger Mann in die Gegend. Nachdem er von meinen angeblichen Untaten gehört hatte, bot er der Bevölkerung seine Hilfe an. Sein Name war Siegfried.
Siegfried hin, Drache her. Der Drachenfels war erst der erste Streich. Silke muss weiter wandern. Erst zum Milchhäuschen, dann Richtung Petersberg. Das allerdings läuft nicht ganz so reibungslos.
Wir haben, glaube ich, alle Wege ignoriert, die auf irgendwelchen Karten, Google Maps oder sonst wie waren, die halbwegs zielführend gewesen wären. Aber wir haben dann doch noch einen gefunden, der uns zum Petersberg gebracht hat. Viel zu spät. Mit noch röterem Gesicht als bei der letzten Station. Aber wir marschieren auf die Kante mit wunderbarem Panoramablick zu. Und wir hoffen, dass wir auf wunderbare Weise ein zweites Mal an diesem wunderbaren Tag belohnt werden.
Das werden sie. Tief unten fließt silbern der Fluss. An beiden Uferseiten ziehen sich die Häuser von Bonn und die Rheinaue mit Wiesen und Bäumen. Und die Wandersfrauen können stolz auf ihrer Füße Werk blicken.
Und da vorne ist, das ist doch der Drachenfels, ne?
Ja, klar. Das müsste die Ruine vom Drachenfels sein.
Und da ist die Drachenburg, genau. Da kommen wir her. Das haben wir alles zu Fuß gemacht.
Oh mein Gott.
Das ist ein bisschen beeindruckend, oder?
Aber nach dem Gipfel ist vor dem nächsten Gipfel. Weiter geht's. Laufen, laufen, laufen. Runter erst über den Nonnenstromberg zum Stenzelberg und dann zur Abwechslung wieder nach ganz oben.
Ich bin schon so ein bisschen mitgenommen. Ich glaube, es ist der Ölberg. Auch hier wieder herrliche Aussicht. Hier ist ziemlich windig. Wir haben auch auf dem Weg hierhin ganz wenige Leute gesehen. In der ersten Nähe des Parkplatzes wurde es dann ein wenig voller. Aber wir sind natürlich nicht mit dem Auto hier hochgekommen, sondern mit den Füßen.
Und das auf den höchsten Berg im Siebengebirge, denn der große Ölberg misst immerhin gut 460 Meter. Der zweithöchste ist das nächste Ziel, die Löwenburg, 455 Meter. Hier allerdings wartet zunächst mal eine Enttäuschung.
Ja, unsere Belohnung haben wir nicht bekommen. Essen nur bis 18 Uhr. Dann nur noch Kaltgetränke. Die Waldwirtschaft war uns nicht wohlgesonnen. Wir sind trotzdem zu unserer letzten Station hochgegangen, der Löwenburg.
Und hier oben, an eine steinerne Mauer der Burgruine gelehnt, lässt Silke noch einmal die einzelnen Stationen Revue passieren.
Start auf den Drachenfels rauf, dann das Milchhäuschen, den Petersberg nicht gejoggt, aber gegangen, dann den Nonnenstromberg, den Stenzelberg, den Ölberg, die Margaretenhöhe und jetzt die Löwenburg. Und das Einzige, was uns jetzt noch übrig bleibt, ist in Bad Honnef ein leckeres Restaurant zu finden.
Fakt ist, der Magen knurrt, die Füße schmerzen. Bevor dem Abhilfe geschaffen wird, sagt Silke, welcher der Siebengebirgsberge ihr liebster ist.
Ich glaube, ich finde die Löwenburg am besten, falls hier zu Ende ist. Mein großer Zeh an beiden Seiten schmerzt ein bisschen, aber es wird natürlich durch die Euphorie, was wir heute geleistet haben, komplett überdeckt. Gut fühle ich mich.
Sich gut fühlen nach der Tour 7 auf einen Streich. Ja, Hilde Regenitter hat ihre Freundin Silke Malke auf einer Wanderung durch Siebengebirge begleitet, die nicht nur müde, sondern auch ein bisschen glücklich gemacht hat. Und in unserer nächsten Etappe auf unserer Reise zum Glück, da geht es nach Chile, denn im Norte Chico, Chiles sogenanntem kleinen Norden, da liegt mitten in der Halbwüste das Valle del Elqui, eine grüne Oase. Die Menschen, die das Valle del Elqui besuchen, die kommen aus unterschiedlichen Motiven. Sie wollen das Geburtshaus und Museum der chilenischen Dichterin und Nobelpreisträgerin Gabriela Mistral besichtigen. Sie besuchen die Schnapsbrauereien, denn der Nationalschnaps Pisco, der wird hier hergestellt. Oder sie fahren zu einer der Sternwarten, denn das Valle gehört zu den Orten der Welt, an denen man am besten die Sterne beobachten kann. Und dann gibt es noch diese besondere Energie, die magisch auf Menschen wirkt. Tini von Posa ist ins Valle del Elqui gefahren, hat mit den Bewohnern gesprochen und versucht, das Geheimnis dieses Zaubers zu ergründen.
Yo creo que este tema de la energía que hay en este lugar está directamente relacionado con la cantidad de luz porque hay mucho sol y el sol es energía.
Ich glaube, das Thema der Energie an diesem Ort hat mit dem vielen Licht zu tun. Es scheint ständig die Sonne und die Sonne ist Energie pur. Die Berge haben außerdem Minerale und nehmen die Energie auf, die dann zurückstrahlt. Und dieses Tal liegt mitten zwischen den Bergen, zwischen denen jeweils nicht mehr als 100 Meter liegen, und einem Fluss, der unten entlang strömt. So ist das Gefühl hier ein völlig anderes als in der Stadt.
Als Alvaro Diaz mit seiner Frau Juanita vor 8 Jahren ins Valle del Elqui kam, spürten sie diese ganz besondere Energie, weshalb sie sich entschieden zu bleiben. Das Valle del Elqui, das hier alle einfach kurz Valle, Tal nennen, ist eine grüne Oase mitten in Chiles Halbwüste, etwa 500 Kilometer nördlich der Hauptstadt Santiago. Bereits die Ureinwohner, die Diaguitas, haben dieses subtropische Paradies entdeckt und hier intensiv Landwirtschaft betrieben. Eine schmale Gebirgsstraße verbindet die kleinen Orte des Tals. Sie führt an Papaya-Plantagen, Avocado-Gärten und Weinbergen vorbei. Auf dem zentralen Platz des Dorfs Pisco Elqui herrscht buntes Treiben. Eine Gruppe macht Yoga. Ein einäugiger älterer Mann kommt jeden Tag hierher. Sein Name ist Lucero.
Estaban los Diaguitas. Die Diaguita-Indianer lebten hier in Gemeinschaft. Sie haben sehr viel angepflanzt. Ihre Geister schwirren hier immer noch umher. Nur ein Sehender, ein Klarsichtiger kann sie sehen. An diesem Platz zum Beispiel gibt es sehr viel Energie. Wie kann man sie fühlen, empfangen? Das ist ganz leicht. Halte deine Hand so, stelle die Beine locker nebeneinander. So, ganz einfach.
Ein paar Neugierige haben sich genähert. Lucero fordert sie auf, die Hände Richtung Sonne zu halten.
Sienten algo extraño en su mano. Respiren, relájense. Mira. Ahí está. Está. Ahí está la energía.
Fühlt ihr etwas in den Händen? Atmet und entspannt euch. Da ist es. Die Leute kommen immer und sagen, wie, ich spüre so viel Energie. Ich kann es nicht erklären, wie schön. Du setzt dich einfach hier eine Weile hin und du merkst, wie du entspannst und Frieden fühlst, Ruhe.
Eine Schotterpiste führt zu dem Ort Cochihuas, ein besonderer Anziehungspunkt für Hippies, Esoteriker und UFO-Gläubige. In einem abgelegenen Haus mitten in den Bergen wohnt Lili. Sie ist Anfang 40, trägt ihr dichtes schwarzes Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden. Lili widmet sich Naturmedizin, Reiki und Yoga.
Es geht nicht darum, die Schulmedizin beiseite zu schieben, aber man lernt hier eine andere Medizin kennen, die der Seele. Hier im Ort Cochihuas habe ich Reiki gelernt und die Pflanzenmedizin in La Serena. Ich habe Patienten aus ganz Chile, viele sind meine Nachbarn, aber auch Deutsche, Franzosen, Engländer.
Der untere Bereich von Lilis Haus ist bis auf ein Sofa völlig leer, damit viel Platz für die Yoga-Übungen bleibt. Wie Alvaro und Lucero strahlt auch Lili eine enorme Ruhe und Gelassenheit aus. Sie lacht viel und erzählt, während sie ihre beiden Hunde streichelt.
Un ejemplo. Una mujer me consulta porque tiene problemas para decir que no.
Ein Beispiel. Eine Frau hat mich aufgesucht, weil sie Probleme hatte, Nein zu sagen. Viele nutzen sie aus, weil sie nicht Nein sagen kann. 10 Leute bitten sie um einen Gefallen und 10 sagt sie Ja. Ich habe ihr eine Blume verabreicht, beziehungsweise mehrere Blumen, und sie hat gefühlt, wie sie sich etwas verändert. Die Unsicherheit, das Gefühl der Schuld und auch das Thema, immer wieder in die gleiche Falle zu tapsen.
Ihre Patientin könne jetzt Nein sagen. Lili lächelt zufrieden. Alvaro und Juanita geben am Abend ein Konzert in ihrem Garten. Sie haben Verse der chilenischen Dichterin Gabriela Mistral vertont, die hier im Valle geboren ist.
Valle del Kiva, hermano.
Ich bin mir hier bewusster darüber, dass ich glücklich bin. Ich glaube, wenn du im Leben das machst, was du machen willst, wenn du es schaffst, dein Inneres besser kennenzulernen und demnach Entscheidungen zu treffen, ist das der Weg zum Glück. In meinem Fall war das, Musik zu machen, Massagen und an diesem wunderbaren Ort zu leben.
Das Valle del Elqui, eine grüne Oase im Norden Chiles. Und die Glückssuche geht auch in der nächsten halben Stunde von Domradio Reisen weiter. Dann aber wieder diesseits des Atlantiks. Wir reisen nach Spanien.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Ja, und auf unserer Reise zum Glück, da stellen wir Ihnen in Domradio Sehnsucht jetzt eine Sängerin vor, die von Menschen, die sie schon live gesehen und gehört haben, eine Offenbarung genannt wird. Ihr richtiger Name lautet Concha Buica, vor 43 Jahren in Palma de Mallorca geboren. Ihre Eltern stammen aus Äquatorialguinea und sie haben sie wohl zu Kindheitstagen ziemlich viel mit Jazz beschallt. Und im weiteren Umfeld der Familie, da hörte man vor allem Flamenco. Und Tina Turner muss auch eine gewisse Rolle gespielt haben, denn als ihr Double ist Boyka 2 Jahre lang in Las Vegas aufgetreten. Schauspielerfahrung hat sie auch schon in einer reisenden Theatertruppe gesammelt und erst danach begann dann ihre Musikkarriere mit selbstgeschriebenen Liedern. Anfang des kommenden Jahres erscheint das neue Album von Boyka, Vivir sin miedo, Leben ohne Angst. Und vorab präsentiert sie schon mal den Song Carry Your Own Weight gemeinsam mit dem Sänger Jason Mraz. You can run if you want to, disappear on an airplane, but you can't hide from a In der nächsten halben Stunde von Domradio Reisen, da haben wir ein Paar zu Gast. Das hatte das Glück, einen Reiseführer über die glücklichste Stadt der Welt zu schreiben. Welche Stadt das ist und warum die Menschen dort so glücklich sind und wie man als Besucher vielleicht ein Bröckchen von dem Glück abhaben kann, das erzählen uns die beiden gleich selber, Susanne Jaspers und Josh Hausemer. Ich freue mich drauf. Wenn man auf Reisen das Glück sucht, dann ist das mit dem Ziel ganz einfach. Jedenfalls, wenn man dem Schriftsteller und Übersetzer, Reisejournalist Josh Hausemer und seiner Frau und Kollegin Susanne Jaspers glaubt. Die sagen nämlich San Sebastian, einfach hinfahren. Das ist nämlich die glücklichste Stadt der Welt. Im nächsten Jahr ist sie übrigens auch noch Kulturhauptstadt. Warum das jetzt so ist, also nicht warum die Stadt Kulturhauptstadt ist, sondern warum sie so glücklich ist, das erzählen uns die beiden jetzt selber. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Guten Hallo, guten Tag.
Ja, meinen Sie das denn nur oder gibt es da irgendwelche Beweise für, dass San Sebastian die glücklichste Stadt der Welt ist?
Das behaupten wir eigentlich nicht, das behaupten die Donostiaras, also die Bewohner von San Sebastian, Donostia auf Baskisch, von sich selber. Und es gibt, glaube ich, auch internationale Studien, die herausgefunden haben, je nachdem, welche Kriterien angewendet werden, dass wirklich das möglich ist. Aber wir finden auch, dass es eine sehr spezielle, sehr einmalige Stadt ist, in der man durchaus glücklich sein kann. Sie hat eigentlich alles, sie hat Berge, sie hat Meer, sie hat Gastronomie ganz speziell, sie hat Architektur, sie hat eine interessante architektonische Vergangenheit, überhaupt die Geschichte der Stadt. Also es kommt sehr vieles in einer doch nicht sehr großen Stadt zusammen, also 200.000 Einwohner, also es ist keine Kleinstadt.
Sie haben jetzt gerade Geschichte gesagt, wie hat das denn alles angefangen mit San Sebastian, mit dem Glück vielleicht?
Ja, es hat angefangen mit einem Kloster. Das erste, was es da gab, wo Menschen dort lebten, war ein Kloster. Später entstand dann ein kleines Fischerdorf. Daher kommt auch der Name. Der heilige Sebastian ist der Schutzheilige, der Patron von den Fischern und Meeresarbeitern. Und weil da ursprünglich hauptsächlich dann auch Fischer lebten, haben die den Namen von Sebastian für ihren Ort übernommen.
Und der sah auch, glaube ich, sehr gut aus, habe ich in Ihrem Buch gelesen.
Ja, die Darstellungen, die in späteren Jahrhunderten dann gegeben wurden von Malern oder Bildhauern, das war schon ein knackiger Kerl.
Susanne Jaspers, als Sie das erste Mal in San Sebastian waren, können Sie sich denn noch an den ersten Eindruck erinnern? War es gleich das pure Glück?
Also ich kann mich vor allen Dingen an den Eindruck erinnern, als mein Mann mich einlud, nach San Sebastian zu reisen. Das war pures Unglück, weil ich dachte, Atlantik, Golf von Biscaya, schlechtes Wetter, baskisches Fischerdorf, um Gottes Willen. Ich kam an und in der Tat erfuhr ich dann pures Glück, weil wenn man mich fragt, wie ich Utopia sehen würde, die perfekte Stadt, das ist für mich San Sebastian. Das ist, wie Josh Hausemer schon sagte, einer der schönsten Stadtstrände der Welt belegtermaßen, obwohl es 3 wunderschöne Stadtstrände gibt, wunderbare Berge, es ist grün, fantastische Belle Epoque-Architektur, eine der weltweit besten Küchen. Sie merken, ich rede hier in einem Superlativ nach dem anderen, aber sie entsprechen den Tatsachen. Also ich erfinde da nichts, das ist objektiv gegeben.
Und ich habe gelesen in Ihrem Reiseführer, selbst wenn da schlechtes Wetter ist, macht eigentlich nichts, denn der Regen duftet nach Zitrone. Ist das wahr?
Der Regen duftet selber nicht, aber es gibt einen Duft, ein Parfum, was von einer örtlichen Parfümerie geschaffen wurde, was nach diesem Regen benannt ist. Das heißt das Chirimiri. Das ist so ein Niesel, ein ganz feiner Niesel-Sprühregen. Aber man lebt mit diesem Regen. Die Leute gehen trotzdem raus, nie ohne ihren Schirm, weil Chirimiri kann ständig fallen. Aber es liegt trotzdem, weil die Stadt auch sehr grün ist und Regen befördert natürlich einen gewissen Geruch, einen gewissen Duft, der dann intensiviert wird, wenn es regnet.
Und Sie haben jetzt schon gesagt, die Architektur ist schön, es gibt Strände, da kann man baden, also Freizeitkultur liegt nah beieinander. Wie ist denn die Atmosphäre bei Stadt? Da denkt man doch auch schnell an Autos, an Schnelligkeit, an Laut. Wie muss man sich San Sebastian vorstellen?
Also zunächst ist es eine Stadt, die von ihrer Größe sehr gut zu Fuß zu bewältigen ist. Das heißt, es gibt selbstverständlich normalen Autoverkehr, aber der hält sich in Grenzen. Also es gibt wenig Staus, wenig Verkehrschaos. Es ist eine sehr fahrradfreundliche Stadt. Das heißt, dass die meisten Leute ihre Besorgungen mit dem Fahrrad absolvieren. Das ist allerdings für Fußgänger nicht ganz ungefährlich. Da wollen wir vorwarnen. Die Fahrradfahrer sind sehr dominant in San Sebastian. Aber es ist eine quirlige Stadt.
Ja, es gibt diese berühmten Paseos, diese Promenaden, wo die Leute ständig unterwegs sind, auch egal bei welchem Wetter. Zu jeder Tageszeit wird gejoggt, wird spaziert, wird mit dem Hund Gassi gegangen. Also es ist immer Bewegung in dieser Stadt, es ist immer was los, egal bei welchem Wetter.
Und man kann auch lesen, die sind sehr schick, die San Sebastianer.
Die sind sehr schick. Man sagt, das Baskenland zusammen mit Katalonien sind sie mehr mit die reichsten Regionen in Spanien, wo die Arbeitslosigkeit am geringsten ist. Und man sieht den Leuten schon einen gewissen Wohlstand an. Und es gibt auch die entsprechenden Geschäfte. Es gibt auch viele Franzosen, die zum Beispiel so über die Grenze kommen, von hinter den Pyrenäen, von der französischen Atlantikseite, weil San Sebastian eigentlich für die schon die nächstgrößere Stadt ist, wo man shoppen geht.
Man sagt ja auch, Liebe geht durch den Magen und ich glaube, da kann man sich sehr schnell in San Sebastian verlieben, oder? Was kommt da alles so auf den Teller?
Also es ist eine der Städte mit den meisten Michelin-Sternen weltweit im Vergleich zur Einwohnerzahl. Es gibt also zig 3-, 2- und 1-Sterne-Restaurants. Da muss man aber nicht hin. Man kann auch für kleineres Geld die legendären Pinchos essen gehen. Die Stadt ist voller Pinchos-Bars. Das ist die baskische Entsprechung zu einem Tapa. Und die sind von ganz einfachen Klassikern wie der berühmten Gilda, die nach Rita Hayworth benannt ist, weil sie knackig ist und sehr scharf.
Das ist eine Wurst, oder was?
Das ist keine Wurst, das ist eine Peperoni mit Anchovies und Oliven, aber schon für den Gaumen etwas fordernd. Bis hin zu ganz modernen, sehr futuristischen, fusionmäßigen Kreationen. Also da gibt es eine Bandbreite und einen Einfallsreichtum, der unglaublich ist. Da kann man sich wirklich durch die Straßen essen.
Und es gibt in San Sebastian ja die einzige, ich glaube europaweit, gastronomische Universität, wo man Gastronomie studieren kann. Nicht nur Koch lernen kann, sondern der ganze Gastronomiebereich, Hotellerie und Hotelwesen und diese ganze Bandbreite, wo auch Studenten aus der ganzen Welt kommen, weil das halt der einzige Ort ist, wo man auch als Tourist hingehen kann, wo man essen kann mittags.
Und das klingt wirklich schon alles ziemlich nach glücklichster Stadt der Welt und da reden wir gleich weiter nochmal in Domradio Reisen. San Sebastian ist die glücklichste Stadt der Welt. Das jedenfalls steht auf dem Reiseführer, den George Hausemer und Susanne Jaspers gemeinsam geschrieben haben. Die beiden waren nicht nur mehrmals zu Besuch dort, mittlerweile wohnen sie auch zeitweise da. Und das Buch, das die beiden geschrieben haben, ist weniger ein Reiseführer mit Sehenswürdigkeiten, die man abarbeiten kann, sondern es geht um Geschichten der Stadt und der Menschen, die der Stadt Glück bringen oder auch ihr Glück dort gefunden haben. George Hausemer, San Sebastian hatte immer wieder Glück. Wir haben den heiligen Sebastian schon kennengelernt, der der Stadt Glück gebracht hat. Und dann gab es auch noch eine Königin, die war ganz gut für die Stadt.
Ja, die ganze Geschichte ist eigentlich darauf ausgelegt, wo die Stadt heute ist. Königin Isabel wurde von ihrem Arzt, soweit ich das in Erinnerung habe, aus gesundheitlichen Gründen, sie hatte Lippenherpes oder so und da soll die Seeluft ihr gut bekommen sein. Sie ist dann dahin gegangen, hat ihren ganzen Hofstaat natürlich mit sich gezogen und die ganze Entourage und so hat sich die Stadt dann als Zentrum ein bisschen entwickelt für diese Art von Gesellschaft und das ist natürlich nicht unbeachtet geblieben. Im Lauf der Jahre und Jahrzehnte kamen auch viele andere, aber da sollte Susanne vielleicht was sagen, sie hat da viel mehr geforscht als ich.
Wer hat der Stadt alles Glück gebracht, beziehungsweise hat sich auch beeinflussen lassen?
Also es fing natürlich, wie Joch schon sagte, mit Isabel II. An und ihren Lippenbläschen. Die sind natürlich nicht erfreulich, aber für die Stadt war das ein großes Glück. Und einige Jahrzehnte später kam eine weitere Königin nach San Sebastian. Das war Maria Cristina, nach der heute auch das modernste Hotel der Stadt benannt ist, die wiederum mit ihrem Hofstaat San Sebastian zur Sommerresidenz auserkor. Und dann ein großes internationales Unglück brachte der Stadt dann wiederum Glück. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, ist der ganze europäische Adel und Geldadel nach San Sebastian geflohen bzw. emigriert über die Kriegsjahre, weil man wusste, dass man sich, dass man dort mondän und sicher leben konnte, so dass auch von dieser Katastrophe eigentlich die Stadt profitieren konnte. Es gab Casinos, es gab zahlreiche sehr mondäne Sport- und Freizeitveranstaltungen. Und das ist eigentlich bis heute, abgesehen davon, dass man die Casinos irgendwann verbot, so geblieben, dass halt diese Stadt immer wieder ein sehr betuchtes und sehr wohlhabendes Publikum angezogen hat.
Ernest Hemingway hat sich auch ganz wohl gefühlt da, ne, habe ich gelesen.
Damals gab es auch noch Stierkampf. Er war ja ein begeisterter Stierkampfanhänger. Aber es gibt zum Beispiel eine Szene aus seinem Roman Fiesta, der spielt Anfang des 20. Jahrhunderts, wo er beschreibt, wie er in der Concha hinausschwimmt und auf eine, so eine, wie heißt das,
Plattform.
So eine Plattform auf dem Meer hinausschwimmt und sich dort sonnt. Das kann man heute noch machen. Also da hat sich nichts geändert. Also diese Beschreibungen von Schriftstellern, die ja auch mehrfach im Buch eingestreut sind, die finden sich heute noch so wieder, weil die Stadtväter es auch verstanden haben, bis auf ganz, ganz wenige Bausünden die architektonische Struktur der Stadt zu erhalten über die Jahrhunderte.
Nur mit dem Stierkampf ist es mittlerweile auch vorbei, weil das war den Basken, die natürlich sehr lokalpatriotisch sind, das wurde denen, die behaupten, dass der Stierkampf wurde im Baskenland erfunden und irgendwann wurde es ihnen zu spanisch. Und dann haben sie beschlossen, es ist Schluss mit Corrida bei uns. Die haben die Arena abgerissen, da steht jetzt ein großer Häuserblock. Aber es gibt jetzt wieder Überlegungen, auch das wieder rückgängig zu machen, also Stierkampf wieder zu erlauben. Das ist Zukunftsmusik, das werden wir dann sehen.
Und wir haben eingangs schon gehört, Sie haben ja in Ihrem Buch Geschichten von Menschen beschrieben, die jetzt in San Sebastian wohnen, denen das da zum Teil so gut gefallen hat. Die sind da eigentlich nur hingereist für einen Urlaub und sind dann gleich da geblieben. Was lernt man da so für Menschen kennen?
Ja, wir kennen mittlerweile, seit 20 Jahren regelmäßig dahin gehen, lernt man natürlich Leute kennen, Einheimische oder Einheimische, die mit Ausländern befreundet oder verheiratet sind. Ein konkretes Beispiel ist, das sind mittlerweile Freunde, eine Deutsche, die zum Sprachurlaub, Sprachkurs, glaube ich, dahin ging und dann einen Basken kennenlernte. Die haben, sind zusammengezogen, haben mittlerweile zusammen Kinder bekommen und die will auch nicht mehr da weg, obwohl das ein ganz anderes Leben ist. Die stammt aus Sachsen, die Deutsche. Da kann man sich vorstellen, das war schon so ein Zivilisationsclash ein bisschen. Aber oder auch Leute, die da studiert haben, die Deutsche, die nie mehr weggegangen sind, weil es wirklich ein teilweise sehr glücklich machendes Leben da ist.
Muss sie ja eigentlich auch glücklich machen, sonst hätten sie sich nicht da jetzt zum Teil wenigstens niedergelassen. Können Sie das Gefühl beschreiben, wie man sich fühlt, wenn man in San Sebastian ist?
Ganz einfach in einem Wort glücklich, ja. Nein, es ist ein sehr entspanntes Leben. Es ist ein Leben südländisch trotz allem. Das heißt, es spielt sich viel auf der Straße ab, viel in Bars. Was wir auch sehr schön finden, ist das Miteinander auch der Generationen. Das heißt, wenn Sie abends in die Kneipe gehen, dann sitzt die Oma von 95 im Rollstuhl neben ihrer Urenkelin. Die trinkt zwar dann noch keinen Wein, aber die Oma immer noch. Das heißt, es ist generationenübergreifend, spielt sich das Leben in der Öffentlichkeit ab. Das heißt, es ist sehr zugewandt, sehr sozial, sehr kommunikativ. Das ist auch eine Nuance, die wir sehr positiv empfinden an dieser Stadt.
Das Klima natürlich, die Nähe des Meeres, ich mag das Meer sehr und das ist für mich eigentlich der ideale Aufenthaltsort und ich hoffe, dass ich später einmal nicht nur noch so zeitweise da sein kann, sondern auch längere Monate da verbringen kann.
Dann drücken wir die Daumen und vielen Dank erstmal dafür, dass Sie uns das jetzt alles erzählt haben. Und wer mehr wissen möchte, der kann sich auch das Buch besorgen. Das heißt Donostia, San Sebastian, die glücklichste Stadt der Welt. Geschrieben haben es Susanne Jaspers und George Hausemer. Es ist übrigens der einzige deutschsprachige Reiseführer, der sich allein dieser Stadt widmet, die ja im nächsten Jahr Kulturhauptstadt Europas wird. Das Buch ist bei Capybara Books erschienen, kostet 16,95 €. Ja, Dankeschön nochmal.
Wir bedanken uns ganz herzlich.
Wenn Sie sich jetzt für Reisen zum Glück interessieren, da gibt es Hektors Reise oder die Suche nach dem Glück. So heißt die Geschichte von Hektor. Das ist ein Psychiater im schönen London. Der hat eine glückliche Beziehung und viele unglückliche Patienten. Und das macht diesen Hektor selbst auch immer so ein bisschen unglücklich. Denn außer zuhören kann er nicht viel tun. Ihn treibt die Frage um, wie er seinen Patienten wirklich helfen kann, wieder glücklich zu werden. Schönes Buch von François Lelat, ist im Piper Verlag erschienen und kann man sich auch als Film auf DVD angucken. Glück ist ein Parfum, das du nicht auf andere sprühen kannst, ohne selbst ein paar Tropfen abzubekommen. Ich hoffe, Sie fühlen sich heute so ein bisschen mit Parfüm besprüht auf unserer Reise ins Glück. Ich jedenfalls habe ein paar Tropfen abbekommen von unserer Reise. Danke fürs Mitreisen, sagt Heike Sikoni. Tschüss, machen Sie es gut.